Mitte März 2024. Die erste Frühlingssonne scheint. Vor der Notaufnahme der Uniklinik Regensburg ist ein Rettungswagen vorgefahren. Boris Frankiewicz wartet schon darauf, dass sich die Hecktüren öffnen. Auf einer Liege sitzt ein 50-jähriger Mann mit graumeliertem Bart. In seiner Hand hält er eine olivgrüne Tasche, darauf die Fahne der Ukraine. Die Sanitäter schieben ihn in ein Behandlungszimmer der Notfallstation, wo er umgelagert werden soll. Sein Bein ist bandagiert, die Wunde frisch. Boris Frankiewicz versucht, so sachte wie möglich den Verband abzunehmen.
Er hat jetzt viel Schmerzen beim Abnehmen der Verbände. Also erstmal Schmerzmittel geben. Das ist 3 Wochen alt, das ist schon alles sehr weh.
Obwohl die ukrainischen Ärzte alle medizinischen Maßnahmen genauestens dokumentieren, muss sich der deutsche Oberarzt ein eigenes Bild von der Verwundung des Soldaten machen. Routine.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, der 50. Patient. Beim ersten Patienten war ich schon viel schockierter, also sozusagen viel emotional betroffener, weil der erste Patient eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung hatte und auch nicht mehr richtig kommunizieren konnte. Und dann wurde sozusagen das Ausmaß von Kriegsverletzungen erstmal so bewusst. Mittlerweile ist man da schon abgestumpft.
Wie bei jedem ukrainischen Verwundeten zuvor auch, nimmt Boris Frankiewicz einen Abstrich von der Wunde, um zu überprüfen, ob Haut, Knochen, Fleisch infiziert sind. Danach wird der Fuß geröntgt.
Da sieht man schon die Schrapnelle.
Ja,
das war also eine Sprengverletzung.
Das war eine Drohne, genau.
Eine Drohne. Er hat eigentlich ein komplett zerstörtes Kniegelenk. Das Kniegelenk wird man nicht retten können.
Ja, ich habe es ihm schon angedeutet.
Dem ukrainischen Verwundeten stehen zahlreiche Operationen und viele Tage im Krankenhaus bevor. Das wissen die beiden Ärzte aus Erfahrung. Der Krieg gehört inzwischen auch an der Uniklinik Regensburg zum Alltag.
Auf der einen Seite sind wir erprobt, auf der anderen Seite eigentlich auch erschüttert, dass es einfach immer so weitergeht. Wir haben jetzt alle 4 bis 6 Wochen einen Patienten hier in Relation zu den vielen Verletzten, die es dort tagtäglich zu beklagen gibt. Und auch Toten natürlich ist das wirklich nur, in Anführungszeichen, die Spitze des Eisberges.
Durch die Zimmertür des Behandlungszimmers blickt das Gesicht eines 40-jährigen Mannes. Ihor Sobritzky ist gekommen. Sein linkes Bein zieht er leicht hinter sich her. Das hindert ihn aber nicht, jedes Mal, wenn ein neuer ukrainischer Soldat ankommt, vor der Notaufnahme der Regensburger Uniklinik zu stehen. Ein verschmitztes Lächeln zeichnet sich ab, wenn er spricht, ebenso bei seinem Kameraden. Sie unterhalten sich. Ihor Sobritzky berichtet über die Behandlung an der Uniklinik, der Kamerad über die Lage an der Front.
Schlecht. Wir haben nichts zu kämpfen. Keine Manpower, keine Rotation. Es hängt alles am Westen. Ohne die westlichen Waffen wäre alles schon vorbei.
Ihor Sobritzky nickt. Seit 2 Jahren wird er in Deutschland behandelt, weit weg von der Front. Es ist Herbst 2022 in einer Wohnung in Regensburg. Der russische Überfall auf die Ukraine liegt gut ein halbes Jahr zurück. Jeden Morgen, wenn Juri Sukotin in den Spiegel blickt, sieht er, wie der Ukraine-Krieg sein Leben verändert hat. Juri Sukotin fehlt der linke Arm. Granatsplitter haben ihn zerfetzt, als der 29-Jährige in der umkämpften Ostukraine eingesetzt war. Nun zieht sich dort, wo einst sein linker Arm war, eine gut 20 cm lange Narbe von der Schulter bis zur Brust. Auf der Haut heben sich die Spuren der Naht noch leicht ab. Die Wunde beginnt zu heilen. Die Gedanken an den Krieg bleiben.
Ja, ich verfolge die Situation pausenlos. Jeden Tag verfolge ich die Nachrichten. Ich versuche ständig, meine Freunde anzurufen, weil ich wissen will, was in meinem Land gerade passiert.
Juri Sukotin zieht mit seiner rechten Hand einen Pullover über den schmalen Oberkörper und kehrt zurück ins Wohnzimmer, wo Tochter und Sohn Zeichentrickfilme auf einem Tablet schauen. Der Familienvater sieht seinen Kindern von einer abgenutzten Couch aus zu. Hin und wieder schweift sein Blick über sie hinweg, in die Leere.
Ich denke, dass es nicht nur mein Gefühl ist, sondern eines, das viele Soldaten haben, die verwundet wurden. Das Gefühl, dass du gerade nichts tun kannst, obwohl du in der Situation was tun möchtest.
Juri Sukotin hat in der ukrainischen Armee Karriere gemacht. Ist Oberleutnant, Offizier, wenn man so will, ein Vorzeigesoldat. Schon vor dem Überfall Russlands war er in der Ostukraine stationiert, hat gegen prorussische Separatisten gekämpft. Fotos zeigen ihn in voller Kampfmontur im Schützengraben, mit einem Maschinengewehr in beiden Händen. Auf einem YouTube-Video, wo Professionell produziert von der ukrainischen Armee, steht Juri Sukhutin vor einem Kampfpanzer, erklärt dessen Funktionsweise sowie das Einsatzgebiet seiner Truppe rund um Luhansk. Zeugnisse eines Soldatenlebens, das im April 2022 für ihn zu Ende war. Nach ersten Notoperationen, bei denen sein zerstörter Arm amputiert werden musste, wurde Juri Sukhutin zur medizinischen Behandlung nach Deutschland gebracht. Als einer der ersten von inzwischen über 1000 Verwundeten. Ungefähr zur gleichen Zeit, Herbst 2022. Auf der Unfallstation der Uniklinik Regensburg sind Chefchirurg Volker Alt und Oberarzt Boris Frankiewicz auf Visite. Vorsichtig entfernen sie den Verband am linken Bein eines Patienten, ebenfalls ein ukrainischer Verwundeter. Sein Bein wird durch mehrere Eisenstangen in Position gehalten. Volker Alt tastet vorsichtig die Wunden ab. Boris Frankiewicz assistiert und übersetzt.
So, sieht wirklich sehr schön aus. Diese Wunde ist komplett geheilt. Und auch hier sieht man, dass die Pins in die Haut eintreten, ohne dass da jetzt eine Rötung oder sonstige Irritation da ist. So muss das aussehen, das ist gut.
Der Patient heißt Ihor Sobritzky, aus Kiew, 40 Jahre alt, hager, blaue Augen. Sein ernster Blick will nicht so recht zu dem breiten Grinsen der Katze aus dem Comic Tom und Jerry passen, das auf seinem schwarzen T-Shirt aufgedruckt ist.
Ich wusste, dass der Krieg kein Kindergarten ist. Und ich habe auch verstanden, dass ich vielleicht verwundet oder nicht mehr nach Hause zurückkehren werde. Aber sie haben mein Zuhause angegriffen und so ist man natürlich auf die Russen zugegangen. Ich habe einfach nicht tatenlos zusehen können, sondern musste mein Zuhause verteidigen.
Nach Kriegsbeginn hatte sich Ihor Sobritzky freiwillig gemeldet, um sein Land zu verteidigen. Als er Ende Mai 2022 zur ostukrainischen Front fuhr, wurde sein Fahrzeug beschossen. Der Tank fing Feuer. Er konnte sich in einen Straßengraben retten, wo er mit schweren Verbrennungen im Gesicht und einer Schussverletzung am linken Bein ausharren musste. Mehrere Tage unter Todesangst. Zum Beweis seiner Geschichte kramt Ihor Sobritzky sein Smartphone aus der Schublade des Beistelltisches hervor. Auf dem Display erscheint ein Foto. Zu sehen ist sein blutüberströmter Kopf auf erdigem Boden. Der starre Blick seiner weit aufgerissenen blauen Augen lässt sein Innenleben erahnen.
Zuerst war da ein Schock, ein Schmerzschock. Ich lag anderthalb Tage auf meiner rechten Seite, aber ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Es tat wirklich sehr weh. Da ich blutete, habe ich mich mit einem Soldatengürtel selbst verbunden. So vergingen anderthalb Tage im Schockzustand. Dazu kam der Wassermangel, weshalb ich dachte, dass ich wahrscheinlich wegen Dehydrierung sterben würde.
Nach zwei Tagen wurde Ihor Sobritzky von Kameraden gerettet. Es folgten viele Operationen. Erst in der Ukraine, dann in Deutschland, bei Volker Alt und seinem Team. Denn Schussverletzungen stellen die Mediziner gleich vor mehrere Herausforderungen.
Immer diese Schussverletzungen eben bewirken, dass von außen Bakterien in die Wunde, in das Gelenk eintreten, es sich dann eine schwere Wundinfektion, eine schwere Gelenkinfektion entwickeln kann, die dann, wenn die nicht behandelt wird, zu einem gewissen Zeitpunkt oftmals eben auch unkontrollierbar wird, der Patient in eine Sepsis, in eine Blutvergiftungssituation gerät und die einzige Möglichkeit, die man dann hat, ist tatsächlich dann die Amputation.
Soweit ist es bei Ihor Sobritzky zum Glück nicht gekommen. Sein linkes Bein ist noch da.
Sie sind noch ein junger, gesunder Mann. Das ist gut. Und wir haben jetzt das erste Ziel der Behandlung erreicht, dass wir das alles mit der Infektion unter Kontrolle bekommen haben. Jetzt muss der Knochen heilen.
Über kurz oder lang werde sein Patient eine Knieprothese brauchen, diagnostiziert Unfallchirurg Alt. Und vorerst auch die Eisenvorrichtung um Knie und Bein.
Es wurde ein wichtiger Nerv geschädigt, der Nerv, der dafür zuständig ist, dass man den Fuß und die Zehen heben kann, was man für jeden Schritt beim Laufen braucht. Deshalb trägt er jetzt auch hier diese Schiene, damit er mit den Gehstützen mobil ist, ohne dass ihm ständig der Fuß unten gegen den Boden gleitet.
Begeistert wirkt der Soldat über die Diagnose nicht. Immerhin ist nach der Visite klar, zum ersten Mal seit Wochen kann Ihor Sobritzky die Uniklinik Regensburg verlassen. Zwar mit Krücken, aber aufrecht. An der Hauswand oberhalb des Hauseingangs hängt eine ukrainische Fahne. Die Hilfsorganisation SpaceEye hat ein mehrstöckiges Gebäude am Rand der Regensburger Altstadt gemietet. Die Wohnungen vermietet SpaceEye wiederum an ukrainische Geflüchtete weiter, die dafür zwischen 300 und 800 Euro bezahlen. Das Geld kommt meist vom Sozialamt. Second Life heißt das Wohnprojekt. Rund 100 ukrainische Geflüchtete haben in dem Haus eine zweite Heimat gefunden, darunter 45 Verwundete aus der Uniklinik Regensburg. Auch Ihor Sobretzky. Christine Lederer klopft regelmäßig an seine Türe. Die ehrenamtliche Helferin, blonde Haare, weißgerahmte Brille mit großen Gläsern, kümmert sich bei SpaceEye um die verwundeten Soldaten, die meist alleine nach Deutschland kommen.
Hallo. Und, alles gut?
Gut.
Im Gang stehen vereinzelt Einkaufstaschen. Geschickt umgeht sie Ihor Sobretzky mit seinen Krücken. Trotzdem ist er nach wenigen Metern sichtlich erleichtert, als er die Gehhilfe an der Bettkante abstellen und sich setzen kann. Doch ausruhen ist nicht.
Heute Physiotherapie um 2.
Ja.
Ja. Victoria kommt.
Was sie sagt, unterstreicht Christiane Lederer mit Gesten. Zumindest die ersten Tage sind die sprachlichen Barrieren hoch. Jedoch ohne Hilfe der 42-Jährigen geht es nicht.
Speziell jetzt bei verletzten Menschen, egal ob es jetzt Soldaten sind oder anderweitig verletzte Zivilisten oder auch kranke Menschen, ist natürlich viel Aufwand, entsprechende Termine zu koordinieren. Zunächst mal sämtliche Anmeldungen bei den Ämtern und später dann auch Termine mit Physiotherapeuten, Ärzten, das Ganze abstimmen, entsprechende Verordnungen für Hilfsmittel verlängern, Rollstühle und so weiter, diese ganzen Sachen zu koordinieren. Also das ist definitiv ein sehr großer Aufwand.
Bei den Physiotherapieübungen sitzt Ihor Sobretzky auf einer Massageliege. Der Blick ist fokussiert. Um seinen linken Fuß ist ein rotes Fitnessband gespannt. In jeder Hand hält er ein Ende. Die Herausforderung? Das Bein gegen das Band stemmen, während er mit den Händen daran zieht und so den Widerstand erhöht. Ihor Sobretzky will wieder fit werden, um so schnell wie möglich zurückzukehren, an die Front, zu den Soldaten seiner Einheit.
Ich bin Ihr Kommandeur. Selbst wenn ich hier bin, ist es mir wichtig, dass es Ihnen gut geht. Unser Verhältnis ist nicht nur das zwischen Soldaten und Offizier, sondern wir haben fast ein brüderliches Verhältnis.
Der Soldat holt erneut sein Smartphone hervor. Er hat ein Video gemacht, ein paar Tage vor seiner Verwundung, von ihm und seinen Kameraden auf der Ladefläche eines Militärlasters. Die Kamera dreht sich einmal im Kreis. Männer in Kampfuniform lächeln in die Linse. Einige spreizen die Finger zum Victory-Zeichen. Viele von ihnen sind inzwischen gefallen. Christiane Lederer hat schon viele Videos gesehen, die ihr verwundete Soldaten gezeigt haben. Teils verstörende Bilder von schweren Verletzungen, zerfetzten Leibern, Toten. Mittlerweile habe sie sich daran gewöhnt.
Jedes einzelne Schicksal ist sicherlich so, dass man schon das ein oder andere Mal heimgeht und darüber nachdenkt. Aber es ist ein gutes Gefühl, weil man ja tatsächlich eben dem einzelnen Menschen auch helfen kann, der jetzt hier bei uns Hilfe braucht.
Im Treppenhaus trifft sie auf Juri Sokotin. Der Soldat, der seinen linken Arm verloren hat, wohnt im gleichen Haus. Er ist auf dem Weg zum Deutschkurs. Für den Sprachunterricht hat SpaceEye einen kleinen Raum im Erdgeschoss hergerichtet. 7 Männer nehmen an ausrangierten Schultischen Platz. An die Tafel schreibt die Lehrerin die Namen von Gemüsesorten, die ihr ihre Schüler nennen. Wie Christiane Lederer engagiert sich auch die Lehrerin ehrenamtlich. Ebenso die anderen Frauen und Männer, die Spenden und Möbel einsammeln, die Wohnungen und Zimmer herrichten oder Transport- und Besorgungsfahrten übernehmen.
Was mich von Anfang an und immer wieder beflügelt hat, ist dieser Zusammenhalt von unterschiedlichsten Menschen. Und es ist so viel positive Energie und Zusammenhalt, was einem da immer wieder mitreißt. Es ist definitiv mit das Fundament, um eben viel gemeinsam erreichen zu können.
Gleichzeitig müssten Partner und Freunde aber oft zurückstecken. Ein Opfer, das die hilfsbedürftigen Soldaten wie Juri Sokotin zu schätzen wissen.
Von Anfang an haben mir ukrainische und deutsche Freiwillige geholfen, darunter auch von Anfang an Christiane. Sie helfen mir bei der Integration, bei Problemen mit Dokumenten oder Behörden, ganz allgemein bei der Behandlung meiner Verletzung. Und dann sitze ich noch in einem Haus, das auch von der Organisation bezahlt wird. Ich bin absolut dankbar und froh, dass es diese Hilfe gibt.
Kurz kurz vor Weihnachten 2022. Bevor die Ärzte Volker Alt und Boris Frankiewicz das Patientenzimmer betreten, ziehen sie über ihre weißen Kittel pastellgrüne OP-Kleidung. Die blauen Gummihandschuhe stülpen sie über die Ärmelenden. Über Nase und Mund tragen sie eine Maske. Der ukrainische Verwundete trägt multiresistente Keime in sich.
Und wenn dann mehrere Keime in der Wunde sind, dann haben die Bakterien auch die Möglichkeit, diese Resistenzen untereinander in der Wunde auszutauschen. Und je länger die Situation geht, je länger die Wunden offen sind, desto komplexer wird die Situation.
Mehrere Monate hat der Soldat, der seinen Namen nicht genannt wissen will, in verschiedenen Kliniken verbracht. Über 50 Operationen hat er hinter sich. Nicht wegen der eigentlichen Verwundung, sondern weil sich die Wunde immer wieder infiziert hat. Er ist keine Ausnahme. Viele Soldaten mit Kriegsverletzungen haben multiresistente Keime in sich, weil sie in den Frontlazaretten nicht ausreichend oder nicht mit den richtigen Antibiotika versorgt werden konnten.
Dear colleagues in the Ukraine, it's a great honor for me.
In seinem Büro hat sich Volker Alt vor einen Bildschirm gesetzt. Der Mediziner nimmt an einer Videokonferenz der ukrainischen Militärkrankenhäuser teil. Aus jeder Kachel blickt ihn eine Person an, die entweder weiße Kittel, OP-Kleidung oder Militäruniform trägt. Darunter Namen in kyrillischer Schrift.
So the topic of this afternoon's webinar is management of complex bone and soft tissue infections, particularly after gunshot and blast injuries.
Volker Alt informiert die ukrainischen Kollegen über seine Erfahrungen, die er in den letzten Monaten gesammelt hat bei der Behandlung ukrainischer Kriegsverwundeter. In seinem Fachvortrag beschreibt er einzelne Fälle anhand von Röntgenaufnahmen und spricht die Herausforderungen klar an. Dass es besser wäre, Operationen auf das Nötigste zu beschränken und Antibiotika gezielter einzusetzen, statt zu oft. Die Worte sind mit Bedacht gewählt. Der deutsche Spezialist will die Leistungen seiner ukrainischen Kollegen keinesfalls kleinreden.
Wir haben hier eine Situation, dass wir aus dem Vollen schöpfen können und teilweise hier mit Personalmangel und anderen Dingen oftmals glauben, auch an unsere Grenzen zu stoßen. Und deshalb kann man sich das gar nicht vorstellen, unter welchen Umständen die Kollegen dort arbeiten, um diese Anzahl an Patienten überhaupt behandeln zu können. Man weiß ja nicht, wenn man morgens in das Krankenhaus geht, ob nicht zwei Stunden später dort eine Granate einschlägt. Und insofern arbeiten diese Kollegen da ja unter solch einer Anspannung, unter solch unvorstellbaren Voraussetzungen, die wir hier in keinster Weise kennen.
Mit Stand März 2024 wurden laut Bundesgesundheitsministerium 1021 Patienten aus der Ukraine in deutschen Krankenhäusern aufgenommen. Darunter 713 mit, Zitat, militärischem Status. Die Bundesrepublik nehme damit weiterhin die meisten ukrainischen Verwundeten auf, im Vergleich zu allen anderen EU-Staaten, so das Ministerium auf BR-Nachfrage. Und trotzdem ist es nur ein Bruchteil derer, die in der Ukraine täglich verwundet werden.
Dann ist klar, wenn jeden Tag mehrere hundert Verletzte an Patienten anfallen, dass dann auch irgendwann die Ressourcen ausgehen. Antibiotika, Implantate, Narkotika, also Narkosemedikamente und so weiter.
Neben dem Wissensaustausch sammelt eine Gruppe Regensburger Ärzte daher auch medizinisches Material. Angefangen bei Medikamenten und Verbänden, über OP-Maschinen bis hin zu Stromaggregaten. Hilfe zur Selbsthilfe. Herbst 2023. Juri Sukotin kämpft mit den Tücken der Technik. Je nachdem, ob und wie der junge Mann die linken Brust- und Rückenmuskeln anspannt, hebt sich die schwarz-grau lackierte Armprothese oder ballen sich die künstlichen Finger zu einer Faust. Sein Blick ist konzentriert auf ein Tablet gerichtet, das ihm anzeigt, welche Abfolge an Impulsen welche Bewegung auslöst.
Bisschen neu, bisschen andere, wenn du hast zwei Arme, ja.
Nicht alle Befehle kommen an. Irgendwann aber, so hofft der Ukrainer, soll die Prothese sein Leben erleichtern.
Diese Prothese für mich nicht nur Spielzeug, ja. Das Wichtige ist Prothese für Arbeit zum Beispiel benutzen, etwas kochen, spielen mit Kindern, ja, das ist auch interessant. Und wichtig, diese Prothese integrieren in mein Leben, ja.
Noch verwendet er die Prothese nur zum Üben, nicht im Alltag. Seit 1,5 Jahren lebt Juri Sukotin in Deutschland. In Regensburg hat er sich ein neues Leben aufgebaut, versucht sich zu integrieren. Er lernt Deutsch und der junge Familienvater hat eine Arbeit gefunden. 5 Tage die Woche steht er in einer Fabrikhalle im Regensburger Hafen. Fast täglich schiebt er ein 250 Kilo schweres Fass zu einer Dosieranlage mit nur einem Arm an der Sackkarre.
Zuerst habe ich gedacht, alles schwer für mich, ja, aber
seit ich habe trainiert, aktuell das leicht für mich. Das ist kein Problem.
Seine Arbeit in einem Regensburger Unternehmen für Korrosionsschutz ist ein verantwortungsvoller Job. Juri Sukutin bedient zwei fast mannsgroße Roboterarme. Präzise tragen sie eine weißgraue Substanz aus Lösch- und Isolierschutz auf die Metallteile auf denen später mal Autobatterien montiert werden. Bei einem Brand soll der Lack Leben retten. Immer wieder wechselt der Ukrainer vom Führerstand in die Lackierkabine, um die Roboterarme zu justieren. Zum Schutz vor dem Lack trägt er Mundmaske und einen weißen Einweg-Overall. Der linke Ärmel schwebt ihm bei jedem Kontrollgang hinterher. Die Arbeit passt zu ihm. Sie fordert den Kriegsversehrten auf positive Weise wieder heraus.
Ich habe Familie, ich bin Mann, ich muss etwas machen. Ja. In der Ukraine, ich 8 Jahre, ich hatte Militär. Ja. Aktuell, ich habe alles andere. Ja. Deutschland andere, ja, andere Land, andere Sprache, alles. Aber ich habe gedacht, warum nein? Ich muss probieren, etwas machen, neue Arbeit, Deutsch lernen. Warum ich muss sitzen und nicht arbeiten? Warum? Ich habe Möglichkeit, ja. Das ist eine Chance für mich. Brauche nur meine Lust, ja. Brauche nur meine Lust und ein bisschen Geduld.
Hallo Juri, grüß dich. Servus.
Servus.
Neue Lieferung gekommen?
Ja.
Gut, wunderbar.
Michael Buschheuer, 3-Tage-Bart, schulterlanges schwarzes Haar, das zu einem Zopf gebunden ist, ist der Chef der Firma, in der Juri Sukutin eine Anstellung gefunden hat. 9 weitere Ukrainer arbeiten für den Regensburger Unternehmer. Doch der junge Mann steche heraus, sagt Buschheuer.
Also Juri ist für mich das positive Beispiel für jemanden, der aus dem Krieg in ein neues Land kommt und sich dort eine neue Existenz aufbauen muss. Er hat körperliche Invalidität, Familie erst später nachgezogen, Traumatisierung, alles furchtbar. Aber er blickt nach vorne und gibt Gas. Er hat seinen Deutschkurs und Integration und Arbeitsplatz, alles hervorragend unter Kontrolle. Und das würde man sich von jedem wünschen, der hierher kommt, dass er von der ersten Stunde an auch Teil der Gesellschaft ist und mitliefert und mitarbeitet mit uns allen. Dass er nicht nur Gast ist, sondern auch gleich Gastgeber.
Michael Buschheuer hat aber nicht nur eine unternehmerische Sicht auf die Dinge. Der 47-Jährige ist auch Gründer der Regensburger Hilfsorganisation SpaceEye. In der Flüchtlingshilfe engagiert er sich schon seit Jahren. In dieser Zeit hat er viele Erfahrungen gesammelt, auch mit Blick auf die Hilfs- und Spendenbereitschaft, die spürbar nachlässt.
Jede Krise wird von der nächsten überschattet. Das ist ganz normal, aber ich glaube, wir sind gut beraten, die Ukraine nicht aus dem Auge zu verlieren. Es ist im tiefsten ureigenen Interesse, dass die Ukraine nicht zusammenbricht, dass die Ukraine nicht den Konflikt verliert. Und deshalb sind wir sehr gut beraten, die Leistung ganz hoch aufrecht zu erhalten.
Ein halbes Jahr später, im Frühjahr 2024. An der Uniklinik Regensburg rechnet das Team um Klinikdirektor Volker Alt in diesem Jahr noch mit 6 bis 8 weiteren ukrainischen Verwundeten. Dass die Hilfsbereitschaft der deutschen Krankenhäuser nach wie vor groß sei, wie das Bundesgesundheitsministerium auf BR-Nachfrage schreibt, sieht auch Alt. Aber er bemerkt auch, dass die Krankenhäuser zurückhaltender werden, wenn es um die Aufnahme ukrainischer Verwundeter geht. Die Behandlungen sind zeit- und kostenintensiv. Die Krankenkassen, bei denen die meisten Ukrainer versichert werden, übernehmen nicht alle Kosten.
Wir können die Behandlung für diese Patienten schon abrechnen, aber mit Fallpauschalen. Und die Fallpauschalen sind nicht dafür gemacht, solch komplexe Patienten in irgendeiner Weise abzubilden. Was für die allermeisten Kliniken bedeutet, dass jeder Patient, den man entsprechend aufnimmt, unterm Strich nicht kostendeckend behandelt werden kann, teilweise pro Patient mehrere 10.000 Euro als Verlust in Anführungszeichen dann für das Krankenhaus drohen.
Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie fordert daher, dass die Kosten refinanziert werden sollen. Und ein Konzept, bei der die medizinische Behandlung nicht an der Tür des Krankenhauses endet. Vielerorts ist der Verbleib und die Nachversorgung nicht geregelt oder organisiert. Und was wünschen sich die ukrainischen Verwundeten? Einige von ihnen kehren heim, in die Ukraine, zur Armee, an die Front. Wie die 2 Soldaten, mit denen Juri Sukutin Ende März im Wohnhaus der Regensburger Hilfsorganisation SpaceEye zusammensitzt. Auch ihnen fehlt ein Arm, auch sie tragen Prothesen. Juri Sukutin aber wird noch bleiben. Sie alle hoffen weiter auf die Hilfe der Deutschen, sei es bei der Versorgung in den Krankenhäusern oder mit Waffenlieferungen.
Das ist auch wichtig, weil dieser Krieg, das ist nicht kurzer Krieg. Noch wahrscheinlich ein Jahr, zwei Jahre, keine Ahnung. Aber das ist nicht in diesem Jahr beendet. Nein, komplett nein.